Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Mit Andreas Müller.
Vor mehr als 2 Jahren hat die MeToo-Bewegung angefangen, das übergriffige, belästigende und kriminelle Verhalten von Männern in Machtpositionen öffentlich zu machen und Konsequenzen zu fordern. Momentan werden diese Konsequenzen auch juristisch verhandelt. Der Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein läuft gerade in New York. Und in Chicago wartet R. Kelly auf seinen Prozess, wegen unter anderem sexuellen Missbrauchs, Entführung und Kinderpornografie. Aktuell läuft in den USA auch der 2. Teil der Doku-Serie Surviving R. Kelly, in der MeToo-Gründerin Tarana Burke die Logik des Boykotts gegen ihn erklärt.
The thing that's different about R. Kelly is he's actively doing this stuff. And so the idea of him losing his record contract or not, you know, people supporting him and playing his music gives him revenue. And the more revenue he has, the more resources he has, he puts those resources into doing the things he was doing to these girls. So you can step in the name of love all you want to, but you have to do that knowing that every step you take puts a dollar in this man's pocket. What is he going to do with that money?
Tja, auf Deutsch ungefähr so, wer zu R. Kelly tanzen will, kann das gerne tun, aber man muss wissen, dass man mit jedem Tanzschritt auch seine Verbrechen unterstützt. Die 2. Staffel der Dokumentation und das Buch Soulless, The Case Against R. Kelly des Musikjournalisten Jim DeRogatis steigen noch tiefer in den verstörenden Fall des R&B-Stars ein, der ja in den 90ern tatsächlich ein Superstar war. Fabian Wolf ist hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo.
Diese Dokumentation heißt Surviving R. Kelly. Wer steht denn im Mittelpunkt? R. Kelly selbst oder die Opfer, die seinen Missbrauch überlebt haben?
In der ersten Staffel letztes Jahr wurde beides gleichzeitig erzählt. Also der Aufstieg von R. Kelly als Gospel-Talent in Chicago hin zum R&B-Superstar der späten 90er und frühen Nullerjahre, der gleichzeitig wirklich seriell vor allem minderjährige Frauen, minderjährige Mädchen sexuell missbraucht, auch entführt und überhaupt in Abhängigkeitsverhältnissen hält. Die Erfahrungen dieser Opfer, die teilweise interviewt werden, stehen im Mittelpunkt, stehen im Fokus, ihre Traumata, ihr Leiden, das aber auch ein bisschen mit so grenzwertigen, teilweise sogar geschmacklosen filmischen Mitteln wie ganz dramatischem Musikeinsatz oder sehr aufdringlichen Schnitten präsentiert wird. In der ersten Staffel, die von der so Hip-Hop-feministischen Ikone Dream Hampton produziert wurde, konnte diese Balance noch so ein bisschen gehalten werden. In der zweiten Staffel, die jetzt läuft auf dem Sender Lifetime, funktioniert das irgendwie nicht mehr und oft wird diese Geschichte so den Entertainment-Bedürfnissen ein bisschen angeglichen.
Der Untertitel der 2. Staffel lautet Die Abrechnung. Womit wird abgerechnet?
Auf Englisch klingt The Reckoning ein bisschen weniger nach so Nachmittagstalk, schon ein bisschen biblischer. Das ist überhaupt dieses Spannungsfeld, in dem diese Dokumentation entsteht. Also sie läuft nicht auf einem Premium-Sender wie HBO, sondern auf Lifetime, das für eher so emotionalisierendes Entertainment wie Serien und Filme steht. Die 2. Staffel fängt im Grunde da an, wo die 1. aufhört, beschäftigt sich vor allem damit, was diese Ausstrahlung ausgelöst hat, durch die auch die Justiz endlich unter Druck gesetzt wurde, ihn dann tatsächlich zu verhaften, nachdem er vorher noch sein sehr bizarres Interview mit Gayle King gegeben hat. Er wartet jetzt gerade in Chicago eben im Gefängnis auf seinen Prozess. Im Mittelpunkt stehen die jungen Frauen, die er in den letzten Jahren um sich geschart hat, wirklich so richtig sektenähnlich, und deren Familien heute noch auf ihre Befreiung und sei es aus diesem so psychologischen Gefängnis, in dem sie sich vermutlich befinden, warten. Es werden aber auch frühere Kapitel ergänzt, so Leerstellen ausgefüllt, zum Beispiel Damon Dash, der Aaliyah 2000 bis 2001 gedatet hat, redet über diese vermeintliche, wirklich in ganz dicken Anführungszeichen Ehe, die R. Kelly mit ihr als 15-Jährige geschlossen hat, und er bezeichnet sie so ein bisschen als Opferlamm, weil, so sagt er, hätte man damals auf sie aufgepasst, hätten die Menschen um sie herum sie geschützt, dann wären auch die ganzen anderen jungen Mädchen, die nach ihr kamen, eventuell werden ihrem Schicksal entgangen. Und die größte Leerstelle, die gefüllt wird, ist vermutlich ein Interview mit Jim DeRogatis, der diesen Fall seit 20 Jahren jetzt schon begleitet.
Ja, Jim DeRogatis hat doch ein Buch drüber geschrieben, Soulless, also seelenlos. Warum kann ausgerechnet dieser weiße Rockkritiker aus Chicago die Verbrechensgeschichte des schwarzen R&B-Sängers erzählen?
Jim DeRogatis kennt diesen Fall vermutlich besser als jeder andere Mensch auf dem Planeten. Er war sogar direkt involviert, weil ihm damals dieses Videoband als Reporter der Chicago Sun-Times zugespielt wurde, auf dem eben ein Mann, der allgemein für R. Kelly gehalten wird, zu sehen ist, der in den Mund eines minderjährigen Mädchens uriniert, musste deswegen auch als Zeuge aussagen vor Gericht. Er ist eben eigentlich Musikkritiker für die Chicago Sun-Times, aber er ist eben auch durch diese Reporterschule gegangen, hat diese ganzen Geschichten recherchiert auf Grundlage von öffentlichen Gerichtsakten über diese Missbrauchsvorwürfe, die es damals vor allem schon als Gerücht auf den Straßen von Chicago gab, recherchiert. Und weil das eben lokale Artikel waren in so einem Blatt, das jetzt auch eher Working Class war als irgendwie so ein Hochglanzprodukt, gab es eben keine nationale Aufmerksamkeit dafür. Er hat diese Geschichte dann immer noch weiter begleitet. Er hat sich vermutlich als einziger wirklich für die Opfer interessiert. In dieser Zeit, als der Rest der Musikbranche R. Kelly irgendwie hofiert hat, so als übersexualisierten R&B-Clown, der höchstens die Frauen vielleicht ein bisschen zu sehr liebt. Tatsächlich diese Missbrauchsgeschichte irgendwie so wie die Chappelle-Show irgendwie als Stoff für so ironische Witze benutzt hat. Das alles rollt dieses Buch auf. Das ist auch kein stilistisches Meisterwerk. Es ist keine kulturwissenschaftliche Untersuchung. Jim DeRogatis ist eben Reporter, der mit großem Ernst auch seine eigene Geschichte über diese Geschichte interessiert. Und es lebt eben von diesem moralischen Ernst, weil DeRogatis auch immer das Schweigen und die Verteidiger attackiert. Und er betont, dass R. Kelly so lange Zeit eigentlich nahezu unbehelligt das machen konnte, was er gemacht hat, weil seine Opfer eben vor allem schwarze Mädchen waren, für die sich strukturell rassistisch wenige interessieren.
Sie haben erzählt, dass DeRogatis den Unterstützern von R. Kelly ihr Stillschweigen vorwirft. Hält denn die Musikbranche jetzt gerade im R&B-Bereich und Hip-Hop noch zu ihm?
Also er war ja eine richtige Ikone. Er hat mit den größten Stars zusammengearbeitet. Er hat mit Jay-Z auf der Höhe seines Ruhms zwei Alben aufgenommen, auch außerhalb der Szene einen Song mit Celine Dion und so aufgenommen. Das heißt, er war wirklich auch eine Mainstream-Größe. Noch 2013 hat die Lady Gaga mit ihm einen Song gemacht, dessen Video dann auch noch von Terry Richardson, dem mittlerweile ähnlich von Missbrauchsvorwürfen belasteten Fotografen, gedreht wurde. Die hat sich inzwischen von ihm distanziert und entschuldigt, wie zum Beispiel Chance the Rapper auch. Das war damals ein großer Skandalpunkt der ersten Staffel, dass laut Dream Hampton Leute wie Questlove von den Roots oder selbst Erykah Badu sich irgendwie nicht zu R. Kelly äußern wollten. Es gab dann verschiedene Darstellungen, warum das so war. Die sind auch heute jetzt in der zweiten Staffel nicht dabei. Diese großen Namen fehlen weiterhin. Die Branche will sich dem also nicht stellen. Und selbst jemand wie Damon Dash, also dem ehemaligen Geschäftspartner von Jay-Z, der ist vielleicht ein bisschen zu sehr daran interessiert, seine eigene Rolle zu verharmlosen. Also eine ganze Industrie hat halt weggeschaut und willig zugesehen. Das geht auch weiter. Und das machen die Doku und das Buch eigentlich deutlich, wie groß diese Komplizenschaft ist und dass die noch längst nicht vollständig aufgearbeitet und aufgerollt ist.
Fabian Wolf über Surviving R. Kelly, die zweite Staffel, die jetzt läuft, und das Buch des eigentlich Rockkritikers,
Jim DeRogatis.
Entschuldigung, das jetzt ebenfalls vorliegt. Soulless. Vielen Dank.
Danke.